Ich habe während dem Lobpreis ein bisschen gemalt und ich glaube, man kann gut erkennen, worum es geht. Also es geht nicht um Gemeinde als Taschenlampe, Gemeinde als Leuchter. Ja, dieses Bild soll es heute gehen und ich habe dazu zwei Bibeltexte ausgewählt. Und der erste ist aus Offenbarung 1, Vers 20, wo es um die Beschreibung von 7 Gemeinden geht. Johannes befindet sich auf der Insel Patmos und er hat dort prophetische Visionen, die so krass sind, dass er sie nur in Bildern beschreiben kann. Und das Ganze beginnt damit, dass er sowas Ähnliches wie Gemeindebriefe verfasst. Und darin werden diese 7 Gemeinden als Leuchter bezeichnet und deshalb dieses Bild. Offenbarung 1, Vers 9, da schreibt er, das ist die Einleitung von dem Brief: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und dann hat Johannes eine Vision von Jesus, auf die gehe ich später noch genauer ein. Und er hört eine Stimme, die ruft, jetzt bin ich bei Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in deiner rechten Hand und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Die Briefe von Johannes sind keine normalen Gemeindebriefe mit Nachrichten oder mit Bekanntmachungen, sondern die haben es in sich. Es werden die Stärken und Schwächen der verschiedenen Gemeinden beschrieben und Johannes nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Das sind kraftvolle Briefe, Briefe, die ermahnen, Briefe, die trösten, Briefe, die aufbauen. Aber es werden auch die Dinge klar beim Namen genannt, die nicht gut laufen. Es lohnt sich, das in Offenbarung 2 und 3 nachzulesen. Und es ist spannend. Also Johannes gebraucht eine sehr bildliche Sprache, voller Symbole. Und eben eins davon ist dieser Leuchter. Aber weil es heute Morgen jetzt nicht um diese Beschreibung von den 7 Gemeinden gehen soll, sondern um Gemeinde als Leuchter, habe ich mir noch einen zweiten Bibeltext ausgesucht. Und der ist aus den Evangelien und der handelt von dem, was Jesus sagt. Jesus spricht nämlich auch von einem Licht, was auf einen Leuchter gesetzt werden soll. Matthäus 5, ab Vers 14, sagt Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind also dazu berufen, auf einen Leuchter gesetzt zu werden. Das heißt, unser Licht ist wertvoll für den Leuchter. Und zusammen mit anderen Lichtern sind wir wie eine Stadt, die auf einem Berg liegt und nicht verborgen bleiben kann. Wenn die Gemeinde also ein Leuchter ist und ich bin ein Licht, das angezündet wird, dann gehöre ich nicht unter einen Becher, sondern ich soll auf den Leuchter gesetzt werden, damit ich strahle und damit mein Licht den Raum erhält. Und wenn eine Gemeinde Leuchtkraft hat, dann wird das Auswirkungen haben. Es wird in unserer Umgebung automatisch heller. Jesus sagt, dass die Leute unseren Vater im Himmel preisen, wenn sie all das sehen, was wir gut machen. Wenn Gottes Licht in unser Leben hineinleuchtet, fangen wir an zu strahlen. Unsere Jugendkneipe zum Beispiel heißt G-Light Bar, weil das G für Gott steht und weil Gottes Licht in diese Bar hineinleuchten soll. Und Gott stellt sich dazu. Und das ist genau das, was wir erleben. Wir erleben seine Gegenwart. Wir erleben, dass einzelne Kids ihr Leben Jesus geben. Einfach, weil sie eine Begegnung mit ihm haben. Und das ist immer wieder verblüffend. Letzten Donnerstag war der ganze Gebetsraum voller Mädchen im Teenie-Alter und ich war allein mit ihnen. Und eigentlich will ich da oben in Ruhe beten. Aber der Gebetsraum hat so eine starke Anziehungskraft, dass sie immer wieder hochkommen. Also einen Sack voller Flöhe zu hüten, ist wirklich einfach dagegen. Obwohl ich es lustig fand, war es mir dann irgendwann zu viel und dann habe ich alle rausgeschmissen, weil ich endlich beten wollte. Aber dann haben sich zwei von ihnen wieder reingeschlichen und wollten dabei sein. Ich habe dann für sie gebetet, für die eine von den beiden zum ersten Mal. Ja, und dann sind sie wieder gegangen. Und später habe ich zu Claudia gesagt, dass ich nicht so richtig weiß, wie man mit pubertierenden Kids umgeht. Und sie hat gesagt, das geht mir genauso. Da hat sich Gott wirklich zwei ausgesucht, die keine Ahnung von Kindern haben. Und wir haben darüber gelacht und ich bin nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag habe ich von Claudia erfahren, dass die beiden Mädchen nochmal zurückgekommen sind und dass die eine unbedingt ihr Leben Jesus geben wollte. Ja, das haben sie dann mit der Claudia zusammen gemacht. Und wir haben mittlerweile den Eindruck, dass Gott selbst den Kids begegnet und dass seine Anziehungskraft so groß ist und seine Gegenwart so sehr leuchtet, dass die Dinge einfach passieren. Und wir stehen daneben und staunen. Und es ist jedes Mal ein Abenteuer. Wird wieder die Polizei gerufen werden müssen? Werden sie sich streiten? Oder werden sie Gottlieder mit dem Handy mitsingen? Also sie nennen unsere Lobpreislieder Gottlieder. Und suchen die sich dann immer aus dem Internet raus. Oder werden sie nicht stubenreine Ausdrücke benutzen? Oder werden sie mit uns beten und ihr Herz ausschütten? Und manchmal passiert alles gleichzeitig. Und es passiert noch etwas anderes. Ich erlebe in der G-Light Bar strahlende Männer. Und das, was die G-Light-Mitarbeiter ausstrahlen, das zieht die Jugendlichen an. Und das ist sehr attraktiv. Wir als G-Light-Mitarbeiter kommunizieren fast täglich über Handy miteinander. Und das, was einer schreibt, geht immer an alle. WhatsApp. Und darüber habe ich herausgefunden, was Männer zum Strahlen bringt. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also, das war ein männlicher Kommentar, ob das ein Kühlschrank ist. Und damit wir nicht zu sehr in den Rollen drin bleiben, das war dann der weibliche Kommentar dazu. Ja, also das ist jetzt nicht Gemeinde als Schafherde, sondern das ist der Rasenmäher. Ja, sehr spannend. Ich glaube, wenn wir das machen, was uns liegt und was wir gerne machen, dann leuchten wir von ganz alleine. Wir müssen noch nicht mal drüber reden. Man merkt es uns einfach an und wir sind für andere anziehend. Wir schöpfen dann unser Potenzial aus, wenn wir authentisch sind. Denn wenn wir uns zu sehr verbiegen oder anpassen, dann leuchten wir nicht. Und hier hilft es, wenn wir den eigenen Bedürfnissen nachspüren. Wenn wir unserer Sehnsucht folgen und unseren Träumen nachgehen. So wie das in der Begrüßung schon gesagt worden ist. Den Träumen nachgehen. Und diese Bedürfnisse können sehr unterschiedlich sein. Vielleicht möchte der eine nach einem anstrengenden Arbeitstag einfach nur abschalten und sich entspannen. Ohne komplizierte Gespräche oder Diskussionen. Oder es war jemand den ganzen Tag allein und freut sich darauf, endlich unter Menschen zu sein und sich aussprechen zu können. Sich Lasten von der Seele reden zu können. Oder ein anderer gibt gerne Hilfestellungen und freut sich daran, wenn man füreinander da ist. Wieder ein anderer schaut gerne Fußball oder schraubt an Fahrrädern oder Rollern rum. Ich erlebe in der G-Light Bar Männer und Frauen, die in ihrem Element sind und etwas ausstrahlen. Und es macht Freude, zusammen zu sein, wenn jeder das macht, was er gut kann. Und wenn jemand von uns Unterstützung braucht, packen wir einfach alle mit an. Und wir rocken das Ding, so hat es jemand von uns ausgedrückt. Nicht, dass wir besonders Heilige wären, aber es ist ein so auf übernatürliche Weise normaler Umgang miteinander. Wir haben uns mit Gottes Hilfe auf eine große Herausforderung eingelassen und erleben, wie er sich zu uns stellt und uns im Umgang miteinander hilft. Wir wissen nicht, wie lange das gut gehen wird. Wir haben das überhaupt nicht in der Hand. Aber wir erleben im Moment, wie groß Gott ist und wie gut er zu uns ist. Jetzt habe ich so ein bisschen von der G-Light Bar erzählt. Wie wird Gemeinde zu einem Ort, der leuchtet? Was gibt der Gemeinde ihre Leuchtkraft? Ich glaube, das ist ganz einfach. Es sind die Menschen darin, die etwas ausstrahlen. Menschen, die eine echte Begegnung mit dem lebendigen Gott haben und die sich auf das Abenteuer eines Lebens mit Gott eingelassen haben. Ich war mal mit ein paar Freunden Kanu fahren und es hatte vorher stark geregnet. Das heißt, die Strömung im Fluss war stärker als normal. Und meine damalige Mitbewohnerin und ich, wir waren jetzt nicht unbedingt die erfahrensten Ruderer. Aber wir haben uns echt Mühe gegeben. Und trotzdem hat sich das Kanu manchmal selbstständig gemacht, weil wir das mit dem Steuer nicht so richtig hinbekommen haben. Und so ungefähr auf der Mitte der Strecke gab es so zwei große Felsblöcke, wo man durchfahren musste. Und dahinter stand als Touristenattraktion ein Verkäufer, der Fotos von den Kanufahrern gemacht hat. Und die konnte man dann hinterher kaufen. Und kurz vor dem Felsen wurde unser Kanu immer schneller und dann kamen noch Strudel dazu und wir konnten überhaupt nichts mehr machen. Und ich weiß noch, was für Gesichter die Leute gemacht haben, als wir rückwärts zwischen den Felsen herausgeschossen kamen. Das war so nicht geplant und wir sind überrascht. Wir sind überrascht worden. Das war auch nicht mehr berechenbar. Wir waren den Elementen der Natur ausgeliefert. Aber wenn wir die Kanutour ein paar Tage vorher gemacht hätten, wäre das langweilig gewesen. Aber der Regen hatte den ruhigen Fluss in einen reißenden Bach verwandelt und das hat uns ein Abenteuer beschert. Für die Jünger damals war der Glaube auch ein Abenteuer. Man muss sich das nur mal vorstellen, wie plötzlich Jesus auf dem See Genezareth läuft. Und Petrus ist so fasziniert, dass er einfach aus dem Boot klettert und losrennt, als ob das Wasser Balken hätte. Und das Verrückte war, das funktionierte. Er ist wirklich auf dem Wasser gelaufen, bis er auf einmal auf seine Füße schaut und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Und er erschrickt und er fängt an zu sinken. Und dann die starke Hand von Jesus, der ihn nach oben zieht und ihn fragt, warum sein Glaube so klein ist und warum er daran Zweifel hat, dass man auf dem Wasser laufen kann. Es waren ja auch noch andere Jünger im Boot. Aber die haben nur zugeschaut. Sie hatten die Chance verpasst, einmal in ihrem Leben auf dem Wasser zu laufen. Und das muss eine irre Erfahrung gewesen sein, die Petrus bestimmt noch Jahre später als Anekdote aus seinem Leben erzählt hat. So wie ich meine Geschichte mit der Kanufahrt. Es gibt unter der Glasglocke kein Leben. Und eine Kerze, die man unter einen Becher stellt, geht aus. Wir brauchen Luft zum Leben und zum Atmen, damit das Feuer nicht ausgeht. Glaube ohne Abenteuer ist wie eine Suppe ohne Salz. Glaube ohne Abenteuer ist fad und bestenfalls nett. Mike Iaconelli schreibt in seinem Buch mit dem Titel »Der ungezähmte Glaube« Folgendes. Das kritischste Thema, das Christen betrifft, ist nicht Abtreibung, Pornografie, der Zerfall der Familie, moralische Maßstäbe, Fernsehen, Drogen, Rassismus, Sexualität oder Schulgebet. Der kritischste Punkt von heute ist der Stumpfsinn. Wir haben es verlernt zu staunen. Die gute Nachricht ist nicht mehr gut, sie ist ganz okay. Der christliche Glaube ändert nicht mehr unser Leben, er verbessert es. Jesus verwandelt die Menschen nicht mehr in feurige Radikale, sondern in nette Leute. Und er schreibt weiter, was ist mit dem radikalen Christentum passiert? Mit der nicht immer so netten Sorte von Christsein, das die Welt auf den Kopf gestellt hat? Was ist mit all den grenzensprengenden, Leben umstülpenden, nicht institutionalisierten Evangelium geschehen, das sich in dem ersten Jahrhundert wie ein Buschfeuer ausgebreitet hat und von den Regierenden als gefährlich eingestuft wurde? Was ist mit den Christen passiert, deren Herz brannte, die keine Furcht hatten, die Wahrheit auszusprechen, ohne Rücksicht auf die Folgen, die die Welt in Unruhe versetzten und dabei waren, Jesus überall hin zu folgen? Was ist mit den Christen geschehen, die mit Begeisterung und Dankbarkeit erfüllt waren und einfach nicht mehr aus dem Staunen über die Gnade Gottes herauskamen? Es sind unbequeme Fragen, die Mike Iaconelli in seinem Buch stellt. Brennt unser Herz noch für Jesus? Sind wir von Dankbarkeit erfüllt über die Größe der Gnade Gottes? Was bringt uns zum Strahlen? Und damit meine ich nicht, dass wir immer lächeln müssen, sondern dass wir etwas ausstrahlen. Etwas, was anderen auffällt und was uns attraktiv macht. Und diese Attraktivität besteht darin, dass andere etwas an uns entdecken, was Gott in uns hineingelegt hat und was sie auf Gott aufmerksam macht. Aber wer ist Gott eigentlich? Ist er der liebe Gott, der irgendwo im Himmel sitzt und auf die Menschen herabschaut? Vor vielen Jahren war ich mal mit einer Freizeitgruppe in Südfrankreich und wir sind abends mit ein paar Freunden an einer Weide vorbeigekommen. Und da stand ein weißes Pferd Und jetzt wollte eine Freundin von uns das Pferd streicheln. Und sie hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Wir sind über den Stacheldrahtzaun geklettert und unsere Freunde haben dabei zugeguckt. Wir waren noch ein paar Meter von dem Pferd weg, als plötzlich aus dem Dunkeln ein riesiger Stier auftauchte. Ich wollte mich umdrehen und losrennen. Und die Freundin sagte, ganz ruhig gehen. Der Stier kam immer näher. Der Abstand wurde immer kleiner. Und ich habe gerufen, ich lauf los. Und sie hinterher. Und die Jungs haben uns dann auch über den Zaun geholfen. Ein halber Meter, bevor der Stier mit seinen Hörnern am Zaun gerüttelt hat. Und am nächsten Morgen haben wir den Stier fotografiert und ich habe das Foto noch. Und dann haben wir an einem Bauwagen das Schild gesehen, dass es sich um einen Kampfstier für die Stierkampfarena gehandelt hat. Das ist das Beweisfoto. Und der hat so lange Hörner. Manchmal ist es mit dem Glauben genauso. Viele denken, an Gott zu glauben, ist so niedlich, wie ein weißes Pferd zu streicheln. Aber dann lauert der Stier im Hintergrund. Und plötzlich wird der Glaube wild und gefährlich. Gott ist nicht immer nur der liebe Gott, sondern er ist auch mächtig, unheimlich, unergründlich. Obwohl Johannes 3 Jahre mit Jesus zusammen gewesen ist und ihn bestimmt gut kannte, hat er viele Jahre später eine Vision von Jesus, die so gewaltig ist, dass es ihn umhaut, buchstäblich. Diese Vision hat er, als er die Briefe an die Gemeinden schreibt. Und zwar ist es das, was ich vorhin vorgelesen habe und was ich ausgelassen habe, weil es besser zu dem passt, was ich jetzt sagen will. Johannes beschreibt seine Begegnung mit Jesus folgendermaßen. Offenbarung 1, Vers 12. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Obwohl Johannes Jesus gut gekannt hat, ist er ihm ganz neu begegnet und er ist so erschrocken, dass er umfällt. Gott ist beides. Er ist nah und er ist heilig und groß. Er ist nicht einfach nur der liebe, nette Gott. Gott ist gewaltig. Mike Iaconelli schreibt in seinem Buch, dass die Menschen heutzutage keine Überraschungen lieben, dass sie nicht beunruhigt werden wollen, dass sie einen zahmen, lieben Jesus wollen. Aber für ihn ist Zahmsein keine Alternative. Und er schreibt, wird dem Glauben die Überraschung genommen, ist das, was zurückbleibt, tote Religion. Wird das Evangelium seiner Geheimnisse beraubt, bleibt nur noch versteinerte, starre Dogmen übrig. Wenn Sie Ihre Ehrfurcht vor Gott verlieren, erhalten Sie am Schluss das Bild einer impotenten Gottheit. Wenn Sie nicht mehr staunen können, leben Sie belanglose Frömmigkeit. Harte Worte, die den Leser herausfordern. Aber es ist dem Autor eine echte Not. Und er schreibt weiter: Wir haben den Funken in unseren Augen verloren. In die wilden, zerklüfteten Regionen unserer Seele lassen wir Jesus nicht mehr hinein. Wir haben vergessen, wie es ist, wenn man vor Jesus steht, sprachlos, mit wild klopfendem Herzen und starr vor Staunen über das, was Gott in unserer Welt alles tut. Soweit das Zitat. Was bringt uns diesen Funken in unsere Augen zurück? Was bringt uns zum Strahlen? Eine echte Begegnung mit dem lebendigen Gott. Gott zu begegnen ist ein Wagnis, ein Abenteuer. Und wir bekommen unsere Leuchtkraft zurück, wenn wir uns mit Haut und Haaren diesem allmächtigen Gott ausliefern, der das Universum in seiner Hand hält. Ein Leben mit Jesus kann uns zum Strahlen bringen und der christliche Glaube gewinnt an Leuchtkraft, wenn wir uns auf dieses Abenteuer einlassen. Und vielleicht legt Gott dem einen oder anderen heute Morgen eine Sehnsucht hinein, um sich ganz neu zu entfalten und eine neue Ausstrahlung zu bekommen. Eine Ausstrahlung, die den Raum um uns hell macht und die unseren Alltag zum Leuchten bringt. Und ich möchte noch mal die drei Aspekte in umgekehrter Reihenfolge zusammenfassen. Und wir dürfen Jesus darum bitten, dass er uns diese drei Dinge schenkt. Erstens, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Nicht nur einmal im Leben, sondern immer wieder. Zweitens, das Abenteuer des Glaubens, in dem Jesus in unser Leben eingreifen und uns überraschen darf. Das Dritte, Träume und offene Türen, um das zu machen, was wir gut machen und was wir gut können, was wir gerne machen und gut können.